Hier ist der F&W Klinik Podcast mit einer neuen Folge. Schön, dass Sie wieder reinhören. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und wir blicken in unserer heutigen Folge zurück auf das DRG Forum 2025 mit einem der wichtigsten Themen, das Krankenhäuser derzeit umtreibt, nämlich die Integration von ausländischem Fachpersonal. Professor Dr. Marc Benkler, der CEO der Median-Kliniken, berichtete auf dem DRG-Forum, wie er dieses Thema angeht. Das hat er getan auf der Impulse-Stage, unserer Bühne in der Ausstellung. Die Moderation hatte mein Kollege Kurt Krüger. Und in der heutigen Podcast-Folge bringen wir diesen Talk noch einmal in voller Länge.
So, herzlich willkommen zum zweiten Programmpunkt auf unserer Impulse-Stage heute. Willkommen, um zu bleiben, ist unser zweites Thema, wie Integration ausländischer Fachkräfte gelingen kann. Wir haben dafür einen sehr profunden Gesprächspartner hier, Professor Dr. Marc Benkler, CEO von Median Deutschland. Und wir möchten uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie mittlerweile ein Fünftel der Fachkräfte im Gesundheitsbereich eine Migrationsgeschichte aufweist. Bei der Ärzteschaft ist es sogar noch mehr und wollen ein bisschen Einblicke in die Praxis gewinnen, wie solche Integrationsszenarien aufgefangen und erfolgreich durchgeführt werden können. Deswegen, Marc, du hast das Wort.
Vielen Dank, Kurt. Danke für die Einleitung. Ich würde mal mit ein paar Fakten beginnen, weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, damit wir erstmal eine gemeinsame Basis schaffen oder finden, worüber wir sprechen, insbesondere jetzt bei den Median-Kliniken. Also wir haben in der Zwischenzeit bei uns über 700 internationale Fachkräfte aktiv im Dienst tagtäglich. Wir hatten im Jahr 2020 intensiv damit begonnen, die Fachkräfte zu akquirieren. Also in den letzten Jahren auch diese über 700 Fachkräfte gewinnen können. Wir haben in der Zwischenzeit einen Anteil in der Pflege, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, von 15,2%. Das heißt, wir sind etwas unter dem Bundesschnitt unter der genannten Zahl von 20%, aber doch in einer sehr, sehr signifikanten Zahl. Und ich glaube, man muss an der Stelle auch mal sagen, wir als Unternehmen könnten die Leistung nicht erbringen ohne die internationalen Fachkräfte. Und ich glaube, auch das deutsche Gesundheitswesen könnte es nicht. Und ich glaube, das muss man auch mal als Fakt einfach sich immer wieder vergegenwärtigen, dass wir alle schon davon abhängig sind, internationale Fachkräfte zu gewinnen und auch zu integrieren und zu halten vor allem auch. Konkret in Zahlen, im letzten Jahr hatten wir 235 Einstellungen. Wir hatten circa 281, sogar ganz genau 281 unterschriebene Arbeitsverträge darüber hinaus und über 300 Arbeitsverträge versendet. Das ist wie immer, es gibt eine gewisse Dropout-Rate, das heißt, wir schicken deutlich mehr Arbeitsverträge raus, als dann später unterschrieben zurückkommen und nicht jeder unterschriebene Arbeitsvertrag führt tatsächlich zu einer Einreise und später zu einer Fachkraft, die zu uns kommt. Daher die relativ hohen Zahlen, die wir auch bewusst nehmen und auch immer relativ eng monitoren, wie ist die Dropout-Rate, wer kommt tatsächlich zu uns, wer kommt in der nächsten Akquisestufe dann immer näher an die Einstellung bei uns in den Kliniken. Für das Jahr 2025 haben wir uns fest vorgenommen, über 250 internationale Fachkräfte zu akquirieren. Und das nicht nur im Bereich der Pflege, sondern auch im Bereich Physiotherapie. Da haben wir vergangenes Jahr schon begonnen mit 35 Kräften und werden dieses Jahr auch neben der Physiotherapie noch Ergotherapie dazu nehmen, weil wir da einen hohen Mangel jetzt schon sehen und auch in unserer Personalbedarfsprognose, die wir relativ klar sehen können durch Renteneintritte und durch Fluktuation, die in der Vergangenheit relativ stabil war, dass wir da auch einen hohen Bedarf haben werden, insbesondere in den nächsten 18 bis 24 Monaten, sodass wir da jetzt im Bereich Ergotherapie ganz intensiv auch nochmal international um Fachkräfte werben und diese auch integrieren wollen. Anderer Bereich, der glaube ich auch nochmal spannend ist, wir haben uns auch strategisch dazu entschieden, mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Das heißt, weitgehend kommen die internationalen Fachkräfte über Dienstleister zu uns. Das hat sich, glaube ich, herausgestellt als die beste Lösung, auch wenn 250 so groß sind als Anzahl, dass man sich überlegen kann, die komplette Wertschöpfungskette, die ganze Prozesskette der Candidate Journey bis ins Ursprungsland auszuweiten, haben wir uns klar für eine Dienstleisterstruktur entschieden, vor dem Hintergrund, dass wir bewusst aus verschiedenen Kontinenten, auch bewusst aus verschiedenen Ländern akquirieren wollen, um hier auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Wir haben es in der Corona-Pandemie beispielsweise gesehen, da hatten wir auch internationale Fachkräfte, die gerne zu uns gekommen sind, aber da gab es plötzlich ein politisches Ausreiseverbot. Ähnliches kann man sich immer wieder mal vorstellen, hoffentlich keine Pandemie, aber man ist abhängig von Regulatorik vor Ort, deswegen diversifiziert auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Ländern und auch mit verschiedenen Dienstleistern. Dienstleister suchen wir uns sehr, sehr genau aus. Uns ist an der Stelle sehr wichtig, dass es zuverlässige Dienstleister sind und das kann man relativ schnell herausfinden, ob den Dienstleistern es wirklich um eine Integration geht oder um eine schnelle Vermittlung einer Fachkraft, weil das Entscheidende ist die Integration, dass die Menschen lange bleiben und nicht eine schnelle Integration oder schnelle Anstellung oder schnelle Arbeitsvertrag. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig.
Stichwort lange bleiben. Sind da Unterschiede zu beobachten, wie lange die ausländischen Fachkräfte dann im Unternehmen bleiben? Das ist ja sicherlich was, wenn man da schon investiert, möchte man das ja möglichst lange bleiben.
Absolut. Also wir tracken jede internationale Fachkraft. Das heißt, wir können von allen über 700 sagen, aus welchem Land sind die gekommen, mit welchem Dienstleister, welche Klinik und wie lange sind die geblieben. Und wir haben momentan eine durchschnittliche Verweildauer von 22 Monaten. Das klingt jetzt nach wenig. Wenn man aber sagt, von den über 700 sind allein 235 im vergangenen Jahr gekommen, die natürlich maximal nur 13 Monate haben können, verzerrt das ein bisschen den Schnitt. Das heißt, jeden Tag, jede Sekunde wird der Schnitt höher und die internationale Fachkräfte bleiben länger bei uns. Das ist uns an der Stelle wichtig. Wir tracken auch mit, welcher Dienstleister, wir tracken mit, welches Herkunftsland und sehen zumindest ansatzweise Muster, die sind aber noch nicht so valide, dass wir damit wirklich intensiv arbeiten können. Relevanter ist, glaube ich, und das ist ein Punkt, den wir uns auch für das kommende Jahr fest vorgenommen haben, nicht nur das Herkunftsland anzugucken, sondern auch ganz bewusst bei der Integration schon den Familiennachzug mitzudenken. Weil am Ende wollen wir ja die Menschen integrieren und die beste Integration ist, wenn die ganze Familie sich wohlfühlt und an einem neuen Einsatzort die neue Heimat findet. Weil wir verlieren internationale Mitarbeiter typischerweise dann, wenn die sich woanders wohler fühlen als bei uns am Standort. Und es gibt auch so gewisse Communities, wo wir schon wissen, in welche Nationalität hat, wo eine große Community, wo sich die dann die Mitarbeiter gerne sammeln, weil es würde uns nicht anders gehen im Ausland. Man sucht sich die Experts und natürlich irgendeine gewisse Community, mit der man kulturell und sprachlich vielleicht noch näher ist. Habe ich vollstes Verständnis für. Insofern suchen wir schon, dass das in Zukunft besser matcht und das haben wir in der Zwischenzeit auch gelernt.
Also Verbleib ist sicherlich so ein Erfolgsindikator. Gibt es andere Metriken, mit denen ihr den Erfolg messen könnt?
Also wir sehen es immer daran, auch wenn internationale Fachkräfte in ihren Netzwerken, und das ist ehrlich gesagt die beste Möglichkeit, neue Fachkräfte zu werben, und die haben durchaus sehr, sehr intensive Netzwerke, wenn die in den Netzwerken sagen, bei Median in der Klinik so und so fühle ich mich wohl, das Unternehmen kümmert sich, ich bin hier gut aufgenommen, dann gelingt es uns sehr, sehr schnell auch wieder internationale Fachkräfte zu gewinnen und auch Bewerbungen aktiv zu haben, wo wir sagen, wir suchen gar nichts, sondern man bewirbt sich darum. Und das ist eigentlich der schönste Indikator, weil man weiß, es hat funktioniert und es sind die besten Multiplikatoren auch.
Okay, kommen wir so ein bisschen in den Praxisbereich zu Best Practices. Was sind so ganz konkrete Sachen aus dem Arbeitsalltag, die sich bewährt haben?
Also was sich nicht bewährt hat, ist eine vermeintlich gute Idee, hart einen Integrationsmanager beispielsweise zu installieren. Weil das ist zwar gut gedacht und hat man eine Ressource geschaffen, aber nicht zwingend ein Problem gelöst. Weil die Herausforderung ist die Integration, die nicht zwingend gelöst ist, nur weil man eine Ressource zur Verfügung stellt. Viel wichtiger ist es, das Team, in dem die Mitarbeitenden später tätig werden sollen, schon einen gewissen eine Willkommenskultur, einen gewissen Sog, eine gewisse Vorfreude zu schaffen, damit die sich wirklich willkommen fühlen. Und am Ende haben wir es auch dazu gelernt, mit jeder Einreise und mit jedem neuen internationalen Mitarbeitenden mehr lernen wir dazu, einen langen Katalog inzwischen erschaffen an Dingen, die uns wichtig sind, die den Mitarbeitern auch wichtig sind, die den Einstieg einfach leicht machen. Also mal ganz banales Beispiel. Die kommen alle bei uns an und würden ganz gerne mal mit zu Hause telefonieren. Und dann haben die fürchterlich teure Roaming-Kosten oder man macht es so wie wir kaufen einfach eine Prepaid-Karte und schenken denen gleich am Flughafen eine SIM-Karte, die stecken die dann ein in ihr Telefon und können erstmal für unsere Kosten mal mit zu Hause telefonieren. Es sind die ganz, ganz kleinen Dinge. Wir haben inzwischen einen Bankdienstleister gefunden, der ganz unkompliziert Bankkonten eröffnet, weil die nämlich auch gar keine Wohnung eigentlich anbieten können und gar nicht tätig werden können ohne Bankkonto. Und da muss man feststellen, erleben wir leider in Deutschland auch immer noch Alltagsdiskriminierung, das nicht ganz einfach ist. Und dann geht es bis hin dahin, dass auch mein Krankenhausdirektor einzelne Mitarbeitenden mit begleitet in den Alltag, damit das funktioniert, damit wir die möglichst schnell onboarden. Auch in unseren Wohnungen, wir stellen auch Wohnungen zur Verfügung. Wenn die ankommen, gibt es einen Kühlschrank, der ist gefüllt. Da sind die Dinge drin, die die kennen von zu Hause. Das wissen wir in der Zwischenzeit, was die gerne essen wollen, um hier den Einstieg möglichst leicht zu machen. Und haben in der Zwischenzeit auch einen kleinen Leitfaden für internationale Fachkräfte, wie man mit Deutschen umgeht. Das haben wir uns einfach abgeguckt. Zur EM-Zeit gab es das nämlich zum Beispiel an den Bahnhöfen, wo darauf dann die Deutschen schütteln gerne Hände und so weiter, um auch den internationalen Fachkräften den Einstieg mit so einfachen Dingen leichter zu machen. Für uns ist es normal, für andere ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, wie wir uns benehmen.
Das ist ja extrem spannend, weil das ja noch gar nicht die fachliche operative Berufsarbeit dann ist, sondern das sind ja ganz viel Hilfestellungen, die man vorgelagert dann erstmal bereiten muss, um einen guten Start zu ermöglichen. So aus dem Arbeitsalltag, gibt es da auch Sachen, die sich bewährt haben?
Im Arbeitsalltag versuchen wir jetzt uns ein bisschen zu verändern zu aktuellem Geschehnis. Also es gibt ja, wenn man jetzt mal das Thema Fort- und Weiterbildung nimmt, immer die Herausforderung, die fachliche Fort- und Weiterbildung und dann das Thema ja, Zwangsfortbildung oder Pflichtfortbildungen. Mal den deutschen Datenschutz als Beispiel genommen. Das ist für, glaube ich, alle Länder der Welt nicht ganz nachvollziehbar, was man dort in Datenschutzschulungen dann doch den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen alles abverlangt. Umso wichtiger ist es, glaube ich, damit das auch verstanden wird und nicht so völlig fremd wirkt, das möglichst niederschwellig anzubieten. Und da sind wir jetzt ganz bewusst auch auf der Suche nach Angeboten und haben, glaube ich, auch einen Partner gefunden, mit dem das funktioniert, diese Angebote der Pflichtschulungen dann in der Muttersprache anzubieten. Weil das wollen wir ganz klar trennen, dass wir Fachfortbildungen in Deutsch anbieten wollen, weil das ist uns wichtig, das Vokabular zu lernen. Dann kann man auch leichter sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, für das Teamgefühl ganz entscheidend. Aber Pflichtfortbildungen, die wirklich für viele sehr extrem fremd sind, das in der Muttersprache anzubieten.
Ja, ist ein gutes Stichwort. Genau, wir haben bei Bibliomet jetzt die Pflichtunterweisungen, also digitale Fort- und Bildungen aus dem Pflichtbereich, wird es demnächst auch in verschiedenen Sprachen geben, jenseits von Deutsch. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, kommen Sie gerne zu uns an den Stand im Nachgang. Genau. Weitere Best Practices, oder wir haben sicherlich noch die Möglichkeit, dass mal Fragen gestellt werden können. Gibt es aus dem Publikum?
Wenn es noch nicht gefragt wurde, ein Ziel von uns noch für das Jahr 2025. Wir arbeiten mit dem Dienstleister gerade zusammen, um ein eigenes Art WhatsApp-Programm zu ermöglichen, damit wir schon im Heimatland, während die noch geschult und vorbereitet werden, die Möglichkeit haben, direkt mit den zukünftigen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Da geht es dann darum, auch Pressemitteilungen, News, die sonst im Internet laufen, schon möglichst früh zu transportieren, eine gewisse Identifikation herzustellen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen bei den Mitarbeitenden und denen auch schon ein gewisses Gefühl zu geben, wie wird es denn später, und im besten Fall kommen die schon an, fühlen sich identifiziert, die letzten Pressemitteilungen mitgelesen, sind auf dem News-Ticker. Das ist so das Ziel, um auch mal den einfachen, niederschwelligen Informationskanal offen zu halten. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und ich glaube, das wird auch noch mal einiges bewegen können.
Sehr schön, vielen Dank. Ich schaue mal so ins Auditorium. Ja, da vorne gibt es eine Frage. Ich reiche mein Mikro einfach mal weiter.
Hallo, Sie haben, Herr Professor Bengner, vorhin gesagt, dass Dienstleister sich ja auch darin unterscheiden, inwieweit sie nur vermitteln oder dann halt auch an der Integrationsleistung sich beteiligen. Was ist denn Ihre Erwartung an den Dienstleister, an Integrationsleistungen? Sie haben ja selber auch gesagt, dass Sie einiges machen. Also was unterscheidet da gute von schlechten Dienstleistern?
Darf ich es mal ganz plump machen, um das einfach zu machen? Der Dienstleister, der sich das Leben sehr einfach macht, der schickt uns eine Flugnummer und sagt, da kommen jetzt zwei neue Mitarbeitende für euch. Und da endet der Prozess. Ein guter Dienstleister fragt aktiv nach, wie lange er uns begleiten soll, wie geht's mit Familiennachzug, wie geht's um Integration, wie geht's vielleicht um Kontaktherstellung. Häufig sind die in gemeinsamen Kursen, kennen sich aus dem Heimatland, kommen vielleicht alle nach Deutschland, vielleicht in unterschiedlichen Kliniken, versucht eine Brücke herzustellen, dass man wirklich auch dann die Integration ermöglicht. Und das macht ein guter Dienstleister. Und davon haben wir zum Glück einige gefunden. Wir hatten sehr viele ausprobiert in der Vergangenheit. Momentan sind wir noch mit 18 in Kontakt und wollen uns auf circa 10 konsolidieren und haben auch eine eigene kleine Abteilung, die aus persönlichen Kontakten heraus auch noch Mitarbeitende in Bosnien rekrutiert.
Davon gibt es eine weitere Frage. Ich verlasse mal die Bühne.
Hallo. Die Herausforderung, von der ich glaube, oder mal gehört habe, dass sie da ist die Zeit der Anerkennung dieser Fachkräfte. Hat sich das in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren irgendwie signifikant verbessert? Und sehen Sie da je nach Bundesland unterschiedliche Geschwindigkeiten? Also ist ja wieder Ländersache.
Danke für die Frage. Hat es sich verbessert? Ich bin ja eigentlich Optimist, ich muss aber leider sagen, nicht so wirklich verbessert. Um ehrlich zu sein, ein bisschen vom Visa-Prozess im Ausland, der auch noch nicht so schlank ist, wie man sich das vorstellt, auch nicht so schnell geht, wie man sich das vorstellt und auch leider nicht so schnell ist, wie die Politik gerne sagt und ab morgen wird das alles besser. Das sieht in der Praxis noch, ehrlich gesagt, unverändert aus. Aber ich nehme schon wahr, dass man sich zunehmend Mühe gibt in den Bundesländern und dass es in den Bundesländern höchst unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt Bundesländer, da ist man sehr viel schneller in der Anerkennung als in anderen Bundesländern, wo man sich auch dann das Leben ein bisschen leichter macht. Das sind ja häufig individuelle Defizitbescheide, die aber, wenn man ehrlich ist, immer zum gleichen Ergebnis kommen müssten, weil ja das gleiche Prüfverfahren mit den gleichen Ausgangslagen eigentlich das gleiche Ergebnis machen würde. Dennoch gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse und man kann sich das Leben schwer machen und auch sehr, sehr in die Länge ziehen, wenn man will. Und da gibt es Bundesländer, die sehr pragmatisch sind, sehr kooperativ sind, wo es schon gut gelingt und schneller gelingt. Oder auch Bundesländer beispielsweise, ich nenne jetzt mal Thüringen, wo sich der damalige Ministerpräsident Ramelow höchstpersönlich dann gesagt hat, ich ziehe mir dieses Thema Gewinnung internationaler Fachkräfte im Gesundheitswesen, ziehe ich mir direkt zum Ministerpräsidenten und beschleunige das Ganze. Das war ein Thema, das hat Herr Ramelow damals aufgelegt, weil es ihm wichtig war und hat auch aktiv den Prozess mit begleitet und geguckt, dass die Hürden möglichst niedrig werden. Die Frage, die Vorfinanzierung bis zur Anerkennung, da würde ich jetzt wieder die SGB-Welten unterscheiden, SGB-5-Welt, in der Akutwelt sind das ja schon, da fällt es ein bisschen leichter, das sind Pflegekräfte, auch in der Reha-Welt integrieren wir die schon in den Berufsalltag und konnten dann auch mit den Rentenversicherungsträgern schon auch Agreements finden, dass man die entsprechend für den Personalschlüssel anerkennen kann, weil das sind ja mehr als helfende Hände, das sind fachkundige, helfende Hände, die nochmal angeschult werden und vielleicht noch nicht das in Deutschland so wichtige Papier in der Hand halten, aber dennoch fachlich hilfreich sind, gut sind und der Rehabilitant freut sich über jede helfende Hand und hat die auch verdient.
Okay, dann vielen Dank, Professor Dr. Marc Bengler von den Median Kliniken.
Dankeschön.
Noch eine gute Zeit auf dem DRG-Forum.
Auf jeden Fall, danke.
Damit sind wir auch schon angekommen am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Sie weitere Themen rund um das DRG-Forum interessieren, klicken Sie doch mal rein auf unserer Webseite www.bibliomedmanager.de. Da finden Sie ganz viele Fachartikel. Auch hier im Podcast lohnt es sich, regelmäßig reinzuschauen. Wir werden in den kommenden Wochen in verschiedenen Folgen von den Highlights des DRG-Forums berichten. Wenn Sie sich für unser E-Learning-Angebot interessieren, das auch für ausländisches Fachpersonal maßgeschneidert wird, dann besuchen Sie unsere Webseite campus.bibliomed.de. Da können Sie auch meinen Kollegen Kurt Krüger kontaktieren, der Ihnen alle Infos rund um dieses Angebot zukommen lassen kann. Schön, dass Sie mal wieder reingehört haben und bis zum nächsten Mal.